We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen.
Charlotte, was sagt Donald Trump da?
Der Donald Trump sagt da, was nach dem Ablauf des Ultimatums werde passieren, die totale Zerstörung, alle Brücken werden zerstört werden und Energieanlagen. Also das zeigt, wie sich die Lage zugespitzt hat in den letzten Tagen.
Es ist Mittwoch, der 8. April 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Seit 5,5 Wochen steht der Iran unter Beschuss von den USA und Israel. Zuletzt ist das Öl knapp geworden, das Benzin teuer und der Ton schärfer. Der Trump setzt den Iran unter Druck.
We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're gonna have no bridges, they're gonna have no power plants. Stone Ages, yeah. Sorry.
Er spricht ziemlich drastische Drohungen aus.
The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
Und dann hat es im letzten Moment doch noch einen Waffenstillstand gegeben.
And good evening. We are coming on the air with some breaking news. Just moments ago, the President of the United States announced a 2-week ceasefire with Iran. It comes just hours after the President had threatened, in his words, a whole civilization will die.
Wie geht es jetzt weiter im Iran? Welche Optionen hat Trump noch? Und zeichnet sich jetzt ein Ende ab von diesem Krieg? Das frage ich heute unsere USA-Korrespondentin Charlotte Walser. Sie ist uns aus Washington D.C. zugeschaltet. Ich bin der Noah Fendt und vertrete heute den Christoph Münger. Hallo Charlotte.
Salut Noah.
Charlotte, gestern war ein Tag, man kann sagen, ein bisschen wie eine tickende Zeitbombe fast. Wie hast du ihn erlebt, diesen Tag?
Ja, ich muss sagen, mir war es so ein bisschen mau gestern. Ich war wirklich ein bisschen nervös. Also das Ultimatum ist ja näher gerückt. 8 Uhr am Abend, unsere Zeit hier, Ostküstenzeit. Und eben der Donald Trump hat ja massive Drohungen ausgesprochen. Er hat gesagt, wenn sich der Iran bis dann nicht bewege und die Straße von Hormuz öffne, dann gäbe es die totale Zerstörung. Und der Iran hat vorher ja die amerikanischen Forderungen klar abgelehnt. Und man muss auch sagen, es war nicht mal klar gewesen, mit wem das die USA überhaupt verhandeln und ob sie überhaupt verhandeln. Mhm. Der Iran hat lange behauptet, sie verhandeln gar nicht. Also die Lage war sehr unberechenbar gewesen und man hat sich wirklich Sorgen gemacht, auch weil sich eben die Rhetorik so verschärft hat. Man ist ein bisschen auf Nadeln gesessen. Und nachher ist aber eben nach dem Ablauf vom Ultimatum nichts Schlimmes passiert und man konnte aufschnaufen. Im Nachhinein denkt man ja immer, ja, ist ja klar gewesen, dass es so rauskommt. Aber vorher hat man wirklich nicht können ganz sicher sein.
Mhm. Es ist darum nichts Schlimmes passiert, weil kurz vor Ablauf von dem Ultimatum das verkündet worden ist.
We do begin with that breaking news. A last-minute deal tonight between the U.S. and Iran to stop the fighting, at least temporarily. Iran will reopen the Strait of Hormuz, that crucial oil shipping lane that has been choked off for weeks. And the U.S. will stop its attacks for at least 2 weeks.
Im letzten Moment haben sich die USA und der Iran über einen Waffenstillstand einigen. Wie sieht die Abmachung genau aus, Charlotte?
Also der Donald Trump hat etwa eine Stunde vor dem Ablauf des Ultimatums hat er mitteilt auf seiner Plattform, er sei bereit, die Bombardierung für 2 Wochen auszusetzen. Unter der Voraussetzung, dass der Iran sofort die Strasse von Hormuz die Meerenge öffne. Also eigentlich immer noch die gleiche Bedingung wie vorher. Er hat auch gesagt, es seien 2-wöchige gegenseitige Waffenruhe. Der Grund sei, dass die militärischen Ziele erreicht seien. Ein bisschen später hat der Iran das nachher auch bestätigt. Offenbar hat es aber nach der Ankündigung weiterhin iranische Raketenangriffe in der Golfregion gegeben. Es war aber unklar, ob das ein Bruch vom Waffenstillstand war oder ob es einfach Zeit gebraucht, bis die Botschaft bei den Streitkräften angekommen ist.
Was weiss man darüber, wie der Waffenstillstand zustande gekommen ist?
Pakistan war in der Vermittlerrolle, das ist klar. Der Trump hat auch explizit geschrieben, der pakistanische Premierminister Sharif habe ihn darum gebeten, dieser Waffenruhe zuzustimmen. US-Medien berichten, dass China auch eine Rolle gespielt habe im letzten Moment. Sie berufen sich da auf iranische Quellen.
Nach der Verkündung von dieser Waffenruhe haben sich irgendwie beide Seiten, der Iran und die USA, zum Sieger erklärt von diesen Verhandlungen. Gibt es so etwas wie einen Sieger? Und wenn ja, auf wer trifft das in der aktuellen Situation eher zu?
Ich glaube, das kann man erst am Ende sagen. Also wenn das Abkommen auf dem Tisch liegt und wenn man genau weiss, was drinsteht. Man muss das nachher anschauen und prüfen, ob der Deal zum Beispiel besser ist als der, den der Obama dann ausgehandelt hat und den Trump ja aufgekündigt hat. Klar ist im Moment sicher, dass es für die Bevölkerung im Iran eine sehr gute Nachricht ist, der Waffenstillstand. Die Bevölkerung bekommt jetzt zumindest eine Verschnaufpause von dieser Bombardierung und auch von diesen drastischen Drohungen. Und ich glaube, für die Bevölkerung gibt es auch einen Grund zur Hoffnung, dass der Krieg nicht weitergeht nach 2 Wochen. Trump redet jetzt schon von einem totalen und kompletten Sieg. Und er sagt, jetzt kommen wir zu Gold in ein Zeitalter im Nahen Osten, jetzt können wir investieren und so. Also man hat im Moment nicht das Gefühl, dass er nach 2 Wochen den Krieg fortführen will. Es gibt heute im Verlauf des Tages auch mehrere Medienkonferenzen und da ist die Botschaft, glaube ich, ganz klar einfach Sieg, Sieg, Sieg. Amerika hat gewonnen und alles erreicht.
Man hat schon das Gefühl, dass man auch recht klar nach einem Ausweg sucht aus dem Konflikt. Über das reden wir nachher noch. Jetzt unmittelbar nach dem Ablauf von dem Ultimatum ist nichts Schlimmeres passiert. Und trotzdem finde ich, müssen wir noch einmal über das reden, was vor dem Ablauf des Ultimatums passiert ist. In den letzten Tagen, kann man sagen, hat sich die Lage im Iran noch mal deutlich zugespitzt. Und der Anlass, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ist vor allem die Seestrasse von Hormuz gewesen. Kannst du uns noch mal sagen, ganz kurz, warum gerade der Ort im Persischen Golf so entscheidend ist in diesem Krieg?
Normalerweise wird dort etwa 50% vom weltweiten Öl und 50% vom Flüssigerdgas transportiert, also durch das Nahtöl, durch die Seestrasse. Und auch andere Sachen gelangen so auf den Weltmarkt. Aber seit der Krieg angefangen hat, also seit etwa 5 Wochen, ist nichts mehr normal, funktioniert es nicht mehr, weil der Iran die Seestrasse blockiert. Er bedroht Schiffe, die durchfahren wollen. Und das ist eben auch mit relativ geringen militärischen Mitteln möglich. Und darum hat eine Energiekrise gedroht, aber auch eine Wirtschaftskrise.
Und das weltweit eigentlich. Für Trump ist es aber auch innenpolitisches Problem geworden, oder?
Ja, weil die Preise für Benzin und Gas wirklich stark angestiegen sind. Und das kommt natürlich in der Bevölkerung sehr schlecht an. Der Trump sagt zwar immer oder hat immer gesagt in den letzten Wochen, die USA seien von dem nicht betroffen, dass die Seestrasse von Hormuz blockiert sei, weil sie haben ja selber Öl, eigenes Öl. Aber die Preise, die entstehen auf dem Weltmarkt, also durch Angebot und Nachfrage. Und darum sind die USA sehr wohl betroffen, weil sie können sich von dem nicht abkoppeln, auch wenn sie eigenes Öl haben.
Auch weil sich die USA von dem eben nicht abkoppeln kann, hat der Trump jetzt zuletzt den Druck auf den Iran massiv erhöht und eben das Ultimatum gestellt. Was hat er konkret gefordert mit dem Ultimatum?
Das Ultimatum hat er schon im März formuliert, und zwar auf Basis von einem 15-Punkt-Plan mit den Forderungen der USA. Der Plan ist nie öffentlich geworden, aber der Inhalt ist grob bekannt. Und laut Diplomaten hat der Plan wirklich Maximalforderungen von den USA beinhaltet. Mhm. Also zuerst mal, dass eben die Strasse von Hormuz wieder frei befahrbar ist. Aber nachher auch, dass der Iran die Atomanreicherung komplett beendet. Also, dass er nicht weniger anreichert, sondern gar nicht mehr. Und dass er das angereicherte Uran aushändigt. Der Plan hat, nach dem, was man weiss, ohne Einschränkung vom ballistischen Raketenprogramm beinhaltet und dass der Iran nicht mehr darf Gruppen wie die Hezbollah unterstützen. Und auf der anderen Seite hat die USA Sanktionslockerungen zugesagt, aber nur begrenzte. Und nachher hat es eben das Ultimatum gegeben und dann hat Trump das aber verlängert und später noch einmal verlängert.
Und das zweimal verlängerte Ultimatum ist jetzt eben in der Nacht auf den Mittwoch Schweizer Zeit abgelaufen. Eigentlich muss man sagen, ist die Lage aber schon in den Tagen jetzt vorher eskaliert. Wie genau?
Ja, die Angriffe sind intensiviert worden, aber vor allem auch rhetorisch, also bei der Wortwahl. Der Trump hat die Gegenseite plötzlich als «crazy bastards» bezeichnet und er hat damit droht, die Hölle werde auf den Iran niederregnen mit einem Schreibfehler. Und er hat gesagt, er werde den Iran in die Steinzeit bomben.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong.
Der Trump hat aber nachher auch damit droht, Energieanlagen und Brücken zu zerstören im Iran. Und zuletzt hat er damit droht, in der Nacht auf den Mittwoch werde eine ganze Zivilisation sterben bzw. untergehen. Sie werde nie zurückkehren. Er möchte das zwar nicht, hat Trump geschrieben, auf seiner Plattform True Social, aber es werde wahrscheinlich passieren.
Crazy Bastards irgendwie in die Steinzeit bomben und damit drohen, zivile Infrastruktur anzugreifen. Das ist alles ziemlich heftig. Wie hat der Iran auf das reagiert?
Der Iran hat damit gedroht, dass auch er eskalieren und seine Angriffe auf US-Verbündete in der Golfregion verstärken, zum Beispiel auch Ölfelder angreifen und so weiter.
Was würde es denn bedeuten, wenn der Trump jetzt die Drohungen umsetzen würde?
Völkerrechtler sagen, dass die gezielte Zerstörung von Brücken und Energieanlagen ein Kriegsverbrechen sei. Und eigentlich müsste das Militär einen solchen Befehl verweigern. Und nachher die Aussage, eine ganze Zivilisation werde sterben, werde untergehen, die haben viele Experten als eine Genoziddrohung angeschaut. Natürlich kann man immer diskutieren, wie der Trump jetzt seine Worte genau gemeint hat, aber viel Spielraum gibt es schon nicht, wenn jemand damit droht, eine Zivilisation auszulöschen, muss man sagen. Der Trump hat es zwar nicht gesagt, aber er hat wirklich suggeriert, er könnte Atombomben einsetzen. Und gestern am Dienstag hat auch der J.D. Vance das angedeutet. Er war in Ungarn und hat dort in einer Rede gesagt, die USA haben Mittel, die sie bisher nicht haben eingesetzt, die sie dann könnten einsetzen. Und Experten haben nachher auf die Genozidkonvention hingewiesen und darauf, dass dort auch die Androhung von einem Genozid enthalten ist drinnen. Und es hat auch Leute gegeben, die festgestellt haben, Trump seine Drohung erfülle eigentlich die Definition von Terrorismus, jedenfalls eine weite Definition davon. Nämlich der Einsatz von Gewalt oder die Androhung von Gewalt gegen Zivilisten mit dem Ziel, Regierung zu erpressen oder Gesellschaft einzuschüchtern.
Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, Trump seine Drohungen sind zwar massiv gewesen, aber sie haben ja doch offenbar eine Wirkung gehabt, weil jetzt gibt es ja den Waffenstillstand.
Ja, das kann man natürlich schon so sehen. Aber erstens ist es ja noch nicht ganz zu Ende. Also es gibt noch kein unterzeichnetes Friedensabkommen. Und zweitens muss man sich schon fragen, wo das daher führt. Also ob man in einer Welt leben will, wo eine Drohung, eine Zivilisation auszulöschen, ein Verhandlungsmittel ist. Ja, so geht es irgendwie einfach nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass so etwas auf andere eine Wirkung haben kann, wenn der US-Präsident damit droht, Atombomben abzuwerfen. Es könnten dann vielleicht auch noch andere auf die Idee kommen, das zu machen. Ich habe gestern etwas gelesen von Timothy Snyder. Das ist ein Faschismusforscher, ein Historiker. Und er hat ein paar Stunden vor Ablauf vom Ultimatum hat er geschrieben, jeder Historiker, der sich mit Gräueltaten befasst, wisse, dass es nicht so etwas gäbe wie nur Wort. Weil wenn ein Gedanke, wie der eben eine Zivilisation auszulöschen, mal ausgesprochen sei, dann stehe ich in diesem Raum.
Charlotte, wenn wir ein bisschen übergeordnete Perspektiven einnehmen, die mehrfach verschobenen Ultimaten, die ziemlich aggressive Rhetorik, die klar völkerrechtswidrigen Drohungen. Was sagt das Handeln von Donald Trump für dich über den Kriegsverlauf aus im Iran?
Man hat in den letzten Tagen und Wochen schon das Gefühl gehabt, er habe sich verrennt irgendwie mit dem Krieg und versuche jetzt verzweifelt einen Ausweg. Möglichst einen Ausweg ohne Gesichtsverlust natürlich. Aber jetzt hat man immerhin das Gefühl, dass er einen Verhandlungsausweg sucht. Also in den letzten Tagen war es mehr so, dass man den Eindruck hatte, er suche einen kriegerischen Ausweg, also vielleicht sogar mit Bodentruppen.
Dazu passt ja auch eine Episode, die sich über das Osterwochenende ereignet hat, wo der Iran ein US-Kampfflugzeug abgeschossen hat. Was ist denn genau passiert?
Das war am Freitag. Im Karfreitag hat der Iran ein Kampfflugzeug von den USA abgeschossen, eine F-15-Maschine. Und ja, obwohl der Trump ja immer sagt, der Iran hat gar keine Abwehr mehr, was offensichtlich nicht stimmt. Der Pilot und der zweite an Bord, der Waffensystemoffizier, die haben sich beide können mit Schleudersitz retten. Der Pilot ist nachher schnell gefunden worden, aber der zweite, der Waffensystemoffizier, nicht. Der war im Iran vermisst gewesen. Und nachher ist in den USA die Sorge gestiegen, er könnte gefangen genommen werden vom Iran und als Druckmittel benutzt werden. Es hat nachher über das Osterwochenende eine riesige Evakuierungsmission gegeben, also mit hunderten Soldaten von Spezialeinheiten, die beteiligt waren, und 150 Flugzeuge und CIA, also eine grosse Sache. Offenbar ist der Offizier im Iran auf einen Berg geklettert und hat sich in einer Felsspalte versteckt. Und beide Länder, der Iran und die USA, haben fieberhaft nach ihm gesucht. Der Iran hat ohne Belohnung ausgesetzt und die Bevölkerung in der Region aufgefordert, bei der Suche zu helfen und den Mann, den Sicherheitskräften auszuhändigen. Dann ist noch die CIA ins Spiel gekommen, die offenbar ein Ablenkungsmanöver lanciert. Also es war alles recht wild und auch ein bisschen wie in einem Film.
Am Schluss haben die USA ihren Offizier gefunden, vor den Iranern. Beide Seiten deuten den Vorfall jetzt so ein bisschen als Erfolg. Der Iran, weil ihnen der Abschuss vom Kampfflugzeug gelungen ist, und die USA eben, weil sie ihren Soldaten wieder haben.
Ja, die Episode zeigt, glaube ich, verschiedene Sachen. Also erstens eben, dass die USA offensichtlich nicht so überlegen waren jetzt zuletzt in diesem Krieg, wie der Trump immer behauptet hat. Mhm. Dass der Iran noch Abwehrfähigkeiten hat, wenn er ein Flugzeug abschießen kann. Und zweitens zeigt es auch, dass der Trump in den letzten Tagen vor allem mit Problemen gekämpft hat, die erst durch den Krieg entstanden sind. Also es hat alles recht chaotisch gewirkt. Und drittens zeigt es, wie heikel so eine Bodenmission wäre. Also wenn eine Bodentruppe geschickt würde, zum Beispiel zum Uran sichern, ja, dann könnten Soldaten auch in iranische Gefangenschaft geraten.
Mm. Mit Blick auf die Geschichte der USA muss man sagen, die USA sind sich Krieg gewöhnt. Sie sind sich auch gewöhnt, dass eigene Soldaten fallen in Krieg. Warum ist der vermisste Offizier über Ostern so ein grosses Thema gewesen?
Ich glaube auch darum, weil es hat Erinnerungen geweckt an das Geiseldrama von 1979. Die Medien haben das auch sofort ins Spiel gebracht hier. Dann haben militante iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran besetzt und 52 Amerikaner festgehalten, und zwar 444 Tage lang. Und das ist Teil von der schwierigen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Es ist eine Art Trauma. Wo nachher Details über die Rettungsaktionen sind bekannt wurden, hat natürlich das auch interessiert, einfach ja, weil es so viel umreif ist.
Bemerkenswert finde ich auch mittlerweile, dass man das Gefühl hat, es geht fast nur noch ums Öl in diesem Krieg. Es geht eigentlich nur noch am Rand um die Atomwaffen vom Iran. Es geht kaum mehr um irgendeinen Regimewechsel im Iran. Haben sich Trump seine Kriegsziele verändert?
Ja, irgendwie war ja von Anfang an unklar gewesen, was das Ziel genau ist. Also es hat auch von Anfang an widersprüchliche Aussagen von verschiedenen Regierungsvertretern gegeben. Der Außenminister, der Marco Rubio, hat ja angedeutet, gerade in der ersten Kriegswoche, Israel hat sowieso angegriffen. Es sei also die Idee von Israel gewesen. Der Trump hat es dann abgestritten. Er hat gesagt, wenn schon, sei es umgekehrt gewesen, sodass er Israel davon überzeugt hat. Gemäss neuen Recherchen von der New York Times ist es aber tatsächlich so gewesen, dass der Netanyahu am Trump das vorgeschlagen hat, also dass es die Idee von Israel war. Man muss aber auch sagen, dass der Trump nie gesagt hat, er will dem Iran Demokratie bringen. Also in dieser Hinsicht ist er recht ehrlich. Er hat auch Sachen gesagt, wie am liebsten wäre ihm so etwas wie in Venezuela, wo er einfach Kontrolle über das Öl würde bekommen. Aber eben am Anfang hat er die Bevölkerung zu einem Aufstand aufgerufen, und jetzt behauptet er ja, das Regime habe tatsächlich gewechselt. Obwohl, das ja, muss man Fragezeichen dahinter setzen. Und das mit den Atomwaffen, das hat am Anfang wirklich als Hauptrechtfertigung gedient, das spielt Trump inzwischen ein bisschen ab. Also er sagt, das Uran liege ja tief unter der Erde. Das war aber natürlich schon vor dem Krieg so gewesen. Also da hat sich genau nichts geändert.
Charlotte, wir haben es gesagt, das Ultimatum, das ist verstrichen. Bis jetzt gibt es keinen irgendwie nachhaltigen Deal, sondern einfach den Waffenstillstand für vorerst 2 Wochen. Es gibt aber offenbar tatsächlich ernsthafte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Was würdest du sagen, ist ein Ende von dem Krieg in Sicht jetzt?
Ja, der Trump hat gesagt, man sei sehr weit fortgeschritten bei diesen Verhandlungen für ein Abkommen, für einen Frieden. Also man hat sich in fast allen Punkten schon geeinigt. Die USA haben vom Iran einen 10-Punkte-Vorschlag bekommen und das sei eine tragfähige Verhandlungsgrundlage. In 2 Wochen können wir das Abkommen abschließen und so stehen ein langjähriges Problem kurz vor der Lösung. Der Iran hat nachher bestätigt, es gäbe im Grundsatz eine Einigung und er hat auch mitgeteilt, er sei bereit, die Schiffe sicher durchzufahren durch die Meerenge von Hormuz in den nächsten 2 Wochen, wenn sie sich mit den iranischen Streitkräften absprechen. Der Iran hat sich auch bereit gezeigt, den Angriff einzustellen, solange er selber nicht angegriffen werde. Unklar war, ob der Waffenstillstand auch für den Libanon gilt, also für den israelischen Angriff auf den Libanon. Im Moment sieht es aber wirklich so aus, dass ein Ende in Sicht ist.
Du hast vorhin schon gesagt, das Narrativ jetzt auch heute am Mittwoch in all diesen Medienkonferenzen vom Weissen Haus ist Sieg, Sieg, Sieg. Man hat jetzt irgendwie den Krieg tatsächlich und endgültig gewonnen. Ist das so? Sind denn die Kriegsziele der USA tatsächlich erfüllt?
Also zuerst mal, das Problem mit der Straße von Hormuz, das ist ja erst durch den Angriff von den USA und von Israel auf den Iran entstanden. Also das ist eine Folge vom Krieg. Und Experten sagen auch, es werden Monate dauern, bis sich die Situation normalisiert hat. Die Preise sind zwar nach der Ankündigung vom Waffenstillstand tatsächlich gefallen, aber sie sind auch immer noch höher als vor dem Krieg. Der iranische Außenminister hat in seinem Statement festgehalten, eine Durchfahrt für die Straße von Hormuz sei nur mit Erlaubnis vom Iran gestattet. Das war ja vor dem Krieg nicht so gewesen. Hier gibt es also eine Verschlechterung gegenüber vor dem Krieg. Und der Iran verlangt neu auch Gebühren für die Durchfahrt.
Und zwar nicht wenig.
Genau. Eines der Ziele haben die USA sicher erreicht, muss man sagen. Also der Iran ist militärisch geschwächt, zweifellos. Mhm. Aber ob das Hauptziel erreicht werden kann, dass der Iran keine Atombomben herstellen kann, das muss sich erst noch zeigen. Bis jetzt ist die Situation dazu so wie vor dem Krieg. Also das angereicherte Uran liegt unter der Erde und der Iran könnte das immer noch zu waffenfähigem Uran anreichern, also zu Nuklearwaffen. Was in diesem 10-Punkte-Plan genau zum Uran drin ist, ob der Iran bereit ist, das auszuhändigen und auf jede Anreicherung zu verzichten, ist noch nicht bekannt. Und nachher gibt es eben auch noch die Sache mit dem Regime-Change. Also am Anfang hat Trump ja angedeutet, auch das sei ein Ziel. Er hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, einen Aufstand zu machen. Und mit der Bombardierung war das aber nicht sehr realistisch gewesen. Inzwischen sind zwar wirklich viele Vertreter von diesem Regime getötet worden, aber es sind auch immer neue nachgerückt und teilweise noch radikalere. Die Revolutionsgarden sind auch immer noch da, also die haben ihre Waffen nicht abgegeben, so wie der Trump am Anfang mal vorgeschlagen hat. Ja, also es ist nicht so, dass jetzt einfach wirklich alle Ziele erfüllt sind. Der Trump sagt zwar immer, es seien jetzt neue, vernünftigere Leute an der Macht, aber wer das genau so sein soll, weiss eigentlich niemand.
Was heisst das vielleicht so zusammengefasst, wenn wir versuchen, zum Schluss noch ein bisschen nach vorne zu schauen, welche Optionen hat der Trump jetzt noch und wie könnte das weitergehen im Iran?
Ich denke, das ist offensichtlich, dass der Trump nach einem Ausweg sucht und eben einen Ausweg, der ihn das Gesicht lässt wahren. Dass nicht zurückbleibt, dass der Krieg einfach ein totales Desaster war. Er wollte behaupten, die USA hätten gewonnen und alle Ziele erreicht. Vielleicht braucht es aber für das auch gar nicht so viel. Also wenn wir uns zurückerinnern, bei Grönland, da hat er ja massiv gedroht mit Gewalt und plötzlich ist er zurückgerudert und hat behauptet, er hätte jetzt einen Deal, obwohl das gar nicht gestorben hat. Aber konkret sehe ich eigentlich drei mögliche Szenarien. Das erste Szenario wäre, es gibt in 14 Tagen einen Deal, wo beide Seiten zufrieden sind damit. Das wäre eben der 10-Punkte-Plan, der zum Abkommen würde. Das zweite Szenario, sie können sich doch nicht einigen in 2 Wochen oder Trump droht wieder mit der Auslöschung vom Iran oder mit der Bombardierung von zivilen Infrastrukturen. Das dritte Szenario, das wird dem Trump alles zu blöd und zu mühsam. Also erklärt er sich einfach zum Sieger, zieht seine Truppen ab. Auch wenn ein Chaos weiterhin bestehen sollte, zum Beispiel wenn das Problem mit der Strasse von Hormuz doch nicht gelöst ist, würde er einfach dann sagen, das müssen halt jetzt andere lösen. Bei all diesen Szenarien darf man nicht vergessen, dass in den letzten paar Wochen in diesem Krieg Menschen gestorben sind, relativ viele Menschen. Also auch Zivilisten, laut Menschenrechtsorganisationen, sind im Iran mehr als 1600 Zivilisten ums Leben gekommen, auch viele Kinder darunter. Die USA haben ja eine iranische Mädchenschule getroffen, was viele Tote gegeben. Mhm. Und auch im Libanon hat es viele zivile Opfer gegeben. Und eben die Drohung, eine Zivilisation auszulöschen, also die hat, finde ich, eine Bedeutung, auch wenn letzte Nacht jetzt zum Glück nichts passiert ist.
Wir werden sehen, wie es konkret weitergeht. Merci vielmals, Charlotte, bis hierher. Wir kommen zum Schluss zu unserer Hörerinnen- und Hörerfrage. Und zwar hat uns Matthias Fügi geschrieben und gerade mehrere Fragen geschickt. Ich habe mal eine rausgepickt. Er fragt, spürt man im Land, dass die Stimmung ein bisschen dreht? Also wächst zum Beispiel bei den Republikanern, in der Bevölkerung, aber auch in der Politik der Unmut über den Krieg? Oder wird der Trump auch das Debakel, wie er schreibt, wieder unbeschadet überstehen? Was meinst du, Charlotte?
Es ist noch schwierig zu sagen. Also ich lebe ja in Washington D.C. und hier gibt es kaum Trump-Anhänger. Es ist wirklich ein Demokratengebiet hier. Meine Nachbarn zum Beispiel, die waren alle schon immer anti-Trump gewesen. Die haben ihn nicht gewählt und die regen sich sowieso jeden Tag über ihn auf. Also dort kann ich keine Veränderung feststellen. Letzte Woche war ich ja in Texas gewesen, an der CPAC, der Konferenz der Konservativen. Das habe ich im letzten Podcast davon erzählt. Und dort habe ich den Eindruck gehabt, dass sich viele Trump-Anhänger nicht umstimmen lassen. Also, dass sie gar nichts umstimmen kann, dass sie einfach Trump-Anhänger für immer sind. Mein Kollege, der Boris Herrmann, war aber neulich in den Südstaaten unterwegs gewesen, also nicht an einer Konferenz, sondern normal im Land. Und dort ist ihm aufgefallen, dass nicht mehr so viele Trump-Fahnen zu sehen sind wie auch schon. Also er hat das schon als Zeichen gesehen, dass sich da etwas ändert, dass es Stimmung gibt. Und ich glaube schon auch, außerhalb von dem Kern der fanatischen Anhänger ist Begeisterung gesunken. Das zeigen ja auch Umfragen, die zeigen, dass Trump nicht mehr beliebt ist, dass seine Zustimmungswerte sinken. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt auch den Krieg ab und auch einen Teil der republikanischen Wähler. Es gibt ja eben auch prominente rechte Podcaster und Influencer wie Tucker Carlson, die den Krieg ablehnen und die sich von Trump abwenden. Aber es kommt auch sehr darauf an, wie es jetzt weitergeht bis zu der Wahl im Herbst. Also ob die Benzinpreise zum Beispiel wieder sinken. Bei den Politikern war ja auch noch eine Frage, ob man bei den republikanischen Politikern einen Stimmungswandel merkt. Dort muss ich sagen, nein, dort merkt man nicht viel. Es gibt zwar im Kongress ein paar Republikaner, die sich gegen Trump stellen, aber es sind eben nur ein paar, eine Handvoll, und es sind immer die gleichen.
Danke, Matthias Fügi, für die Frage. Danke, Charlotte, für die Antwort. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann schickt uns die an podcasts@tamedia.ch. Charlotte, danke vielmals für die aktuellen Einordnungen zu den jüngsten Entwicklungen rund um den Krieg im Iran. Und liebe Grüße nach Washington D.C.
Merci, liebe Grüße nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Nächste Woche ist Christoph Münger aus den Ferien zurück und redet an dieser Stelle mit Martin Kilian weiter. Produzentin von dieser Folge war Jackie Wechsler. Ich bin Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.